Jesus ist. Wir haben verschiedene Predigten aus dem Markus-Evangelium gehört und wir haben festgestellt, dass Jesus jemand ist, an dem sich die Geister scheiden. Das ist nicht nur ein Phänomen heute, sondern das war schon zu seinen Lebzeiten so. Jesus ist populär zum Beispiel. Er war unglaublich populär zur damaligen Zeit. Die Leute sind extra gereist, um ihn zu sehen und zu hören. Sie sind gekommen aus, lesen wir in Markus 3. Wir haben heute mehrere Texte wieder, weil ich das Kapitel 3 gerne zum Abschluss bringen möchte. Und ich werde immer punktuell auf bestimmte Verse eingehen und auch zentral auf eine Begebenheit. Aber wir lesen zum Beispiel heute in unserem Text, dass Menschen kommen, um Jesus zu hören, und zwar aus Judäa. Jesus ist ja in Galiläa, das ist dort, wo der See Genezareth ist. Sie kommen aus Judäa, das ist das Gebiet um Jerusalem. Aus Jerusalem, aus dem Gebiet jenseits von Jerusalem, Idumäa, und auch aus der Gegend von jenseits des Jordans, auf der anderen Jordanseite, aus der Gegend von Tyros und Sidon, kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. Jesus war unglaublich populär, aber das heißt noch nicht, dass jeder ihm zugestimmt hat. Im Gegenteil, je mehr Jesus getan hat, desto mehr wuchs auch die Gegnerschaft. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass die zwei gegensätzlichsten Parteien, die man sich überhaupt vorstellen kann, auf der einen Seite die Pharisäer, die versucht haben, das Gesetz so gut wie möglich einzuhalten, die Hunderte von Geboten sich gegeben haben, die genauer als das Gesetz es gefordert hat, versucht haben, heilig zu leben, die sogar so weit gingen, am Sonntag, am Sabbat, am Samstag natürlich, nichts Gutes zu tun, einem Menschen nicht zu helfen, nur um die Gebote nicht zu brechen. Diese Pharisäer haben sich mit den Anhängern von Herodes, einem Kollaborateur mit den Römern, einer, der der für das Zollsystem mitverantwortlich war, oder der hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, der lebte in Prunk, der war verrucht. Dieser Herodes, die Anhänger von Herodes, die haben sich mit den Pharisäern verbündet und Jesus ist auf ihrer Abschussliste. Wir lesen da in Markus 3, Vers 6, die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Jesus ist also nicht nur populär, sondern Jesus ist auch auf der Abschussliste. Und in unserem Kapitel 3 vom Markus-Evangelium sehen wir verschiedene Gruppen, die sich um Jesus scharen, aber auch die sich gegen Jesus stellen. Auf der einen Seite sehen wir diese Masse, die interessiert ist an Jesus, die geheilt werden möchte. Markus, der Mitarbeiter von Petrus und Paulus, der das Evangelium ja geschrieben hat, aufgrund von den Augenzeugenberichten von Petrus, der sagt da in Markus 3, dass die Leute Jesus fast erdrückten, die Menge war so groß. Deswegen hat Jesus vom Boot aus geredet und gepredigt. Und es drängten sich alle möglichen Leute um ihn, haben versucht, ihn zu berühren, weil er geheilt hat. Jesus war mächtig, er war nicht wie die Schriftgelehrten. Das haben die Leute schon bei den Predigten festgestellt. Jesus hat viel besser gepredigt als ihre Schriftgelehrten. Jesus war so mächtig, dass er Menschen geheilt hat, dass er Menschen, die vom Teufel gefangen genommen waren, befreit hat. Und interessanterweise sind es gerade diese Dämonen, die Menschen zerstören, knechten, kaputt machen, die auch was über Jesus sagen. In Markus 3, Vers 11, da heißt es, und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Nicht, weil sie ihn damit ehren wollten, sondern weil sie wussten, er ist stärker. Und die Frage, wer Jesus ist, merken wir in diesen Versen, in diesem Kapitel, die Frage, wer Jesus ist, die führt auch zu der Frage, wer Jesus für mich ist. Denn wenn ich sage, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn ich sage, dass Jesus ein wichtiger Lehrer ist, wenn ich sage, dass Jesus vollmächtig ist, dann hat es ja Konsequenzen für mein Leben. Wenn ich dagegen festhalte, wie es die Schriftgelehrten machen, die extra aus Jerusalem kommen und sagen, dieser Jesus, der ist von Dämonen besessen. Der steht im Bunde mit dem Teufel. Das hat man über Jesus gesagt. Das haben die religiösen Experten haben das gesagt. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen sind, Kapitel 3, Vers 22, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupten, er steht im Bund mit Beelzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Wenn wir sagen, wer Jesus ist, dann hat das eine Konsequenz, wer Jesus für uns ist. Und deswegen hat es auch eine Konsequenz darüber, was Christsein denn eigentlich ist. Denn Jesus war es ja gerade wichtig, sich von den Pharisäern abzugrenzen und zu sagen, wisst ihr, es geht nicht darum, alle Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, bei Gott zu sein, Gottes Willen zu tun, ihm nachzufolgen. Es geht nicht darum, ob man am Sabbat alles penibel einhält, sondern es geht darum, dass der Sabbat für den Menschen da ist. Und nicht ihr Schriftgelehrten, die ihr die Menschen verachtet und sie nicht mal heilen wollt oder ihnen kein Essen zugesteht am Sabbat, weil sie sich darüber aufgeregt haben, dass die Jünger da ein paar Ähren gepflückt haben und gegessen haben. Nicht ihr haltet den Sabbat, sondern ich halte den Sabbat, indem ich mich den Menschen zuwende. Indem ich verstehe, was der Sinn des Gesetzes ist. Jesus ist, die Frage, wer Jesus ist, führt zu der Frage, wer Jesus für mich ist. Und ganz besonders deutlich wird es bei den 12 Jüngern, die Jesus beruft und erwählt. Und ich habe die Flipchart heute Morgen hier, um einfach ein paar diese Gruppen zu verzeichnen und zu veranschaulichen, was Jesus gemacht hat. Jesus beruft 12 Jünger, 3, 4, 6, 8. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die 12, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpäus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Ischariot, der Jesus verriet. Ich möchte gern mit uns ein bisschen über diese Gruppe nachdenken und was das, was Jesus dort sagt, zu diesen, was Jesus dort tut und was Markus darüber berichtet, was das für unser Leben bedeuten kann. Jesus, merken wir, geht es darum, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, Menschen zu seinen Wegbegleitern zu machen. Er ist nicht nur an der Masse interessiert, die ihn interessant findet oder populär. Er ist nicht nur daran interessiert, Menschen zu heilen, sondern er ruft Menschen in sein Team. Er möchte gerne, dass sie mitarbeiten. Und so ruft er diese 12 auf einen Berg. Wahrscheinlich würden alle Schweizer lachen. Das ist, glaube ich, eher eine Hügellandschaft gewesen, in der sie sich da befunden haben. Aber es geht darum, dass sie sich mal zurückziehen. Und aus dieser anonymen Masse ruft Jesus 12 heraus und wir bekommen diese 12 Namen. Von manchen wissen wir gar nicht so viel. Von manchen erfahren wir im Laufe des Evangeliums ein wenig. Matthäus, wissen wir, war Zöllner. Petrus, Jakobus, Andreas, Johannes, die waren Fischer von Beruf. Von Judas weiß man einfach, dass er ihn verraten hat. Aber diese 12 schart er um sich und dann sagt Markus über sie Folgendes, sie sollten ständig bei ihm sein. Und das unterscheidet Jünger Jesu von der Masse. Sie sollten ständig bei ihm sein. Sie waren nicht nur dann und wann Zuschauer, wenn Jesus was Besonderes macht, sondern sie waren immer bei ihm. Sie waren seine Wegbegleiter. Aber ich glaube noch viel mehr. Jesus ist bleibender Bezugspunkt für Jünger Jesus. Jesus ist bleibender Bezugspunkt. Sie sollen immer bei ihm sein. Es ist eben nicht umsonst, dass ich die jetzt hier so als Gruppe gemalt habe, weil sie scharen sich um Jesus. Er ist ihr Vorbild. Von ihm gilt es zu lernen. Es geht darum, was Jesus möchte. Und Jesus, haben wir schon gemerkt, ist nicht wie soll ich das sagen? Jesus ist nicht scheu darin, Autorität zu beanspruchen. Jesus ist nicht zurückhaltend. Er sagt nicht, ja, die anderen sind wichtiger, sondern er sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der, der was Neues bringt. Ich bin nicht ein Reformer der jüdischen Religion, sondern ich schaffe etwas Neues. Ich vergebe Sünden, jawohl. Und zwar ohne Opfer im Tempel. Einfach aufgrund meiner Vollmacht. Und so ist Jesus bleibender Bezugspunkt für diese 12 Jünger. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das überlegen. Wenn Jesus bleibender Bezugspunkt ist, dann heißt es, hat es auch eine Bedeutung für uns als Christen. Denn die Frage, wer Jesus ist, führt zu der Frage, wer Jesus für mich ist. Ich glaube, Christen sind nicht zuerst Menschen, die Mitglied einer Kirche sind. Und ich glaube, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben da was ganz Richtiges erkannt. Dass die Kirche sich manchmal für viel zu wichtig hält. Dass Menschen mir auf der Straße sagen, weißt, für Jesus brauche ich diese Kirche nicht. Das spricht eigentlich Bände über unsere Kirchen. Unsere Kirchen sollten eigentlich nicht der Grund sein, warum die Leute nicht zu Jesus gehen. Ihr wisst alle, dass ich Pastor bin und ich lebe von einer Kirche, oder? Ich bin nicht gegen Kirche. Aber ich glaube, Kirche muss sich überlegen, was ist unser Zentrum? Was ist unser Bezugspunkt? In einem der Kommentare habe ich gelesen, dass Thomas von Aquin, einer im Mittelalter mal zu einem Papst gekommen sein soll und den Papst gerade dabei überrascht hat, wie er Geld gezählt hat. Könnte man natürlich auch über die evangelischen Kirchen sagen, das ist nichts gegen die katholischen Kirchen. Immerhin hat der katholische Priester diese Aktion initiiert und hat mich eingeladen, da auf der Straße zu stehen. Also ich habe kein Problem mit der katholischen Kirche, das ist einfach nur eine Geschichte, um was zu veranschaulichen. Und dann hat der Papst gesagt, ja siehst du, es gilt nicht mehr, dass wir nichts mehr haben und dass wir mit nichts mehr ausgesendet sind. Und dann hat Thomas von Aquin gesagt, ja, aber wir können auch nicht mehr sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Ja. Wir haben Reichtum und keine Vollmacht mehr. Und Jesus ist doch der Bezugspunkt im Christentum. Christen sind Jesuskenner. Christen sind Jesusliebhaber. Christen sind Jesus nahe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder Menschen von Jesus erzählen. Und dass wir zuerst von Jesus reden. Und nicht von all den Regeln, dass man in Gottesdienst gehen muss. Für mich ist es in letzter Zeit wichtig geworden, dass ich mir überlegt habe, warum lese ich eigentlich Bibel? Warum bete ich? Auch in meiner Freizeit. Nicht nur hier im Gottesdienst. Doch nicht, weil ich das muss, sondern weil das meine Identität ist, mit Jesus zusammen zu sein. Weil er mir dann hilft, mich auf diesen Tag vorzubereiten. Weil mich das prägt, dass ich von Jesus her wertvoll bin. Und dass ich mir nicht die Anerkennung holen muss. Weil Jesus mir das gibt, was ich anderen geben kann. Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Und ich das nicht einfach aus mir heraus selber holen muss. Weil Jesus mir hilft, Orientierung zu finden und nicht ich der Maßstab werde, sondern Jesus mein Maßstab ist. Christen sind Jesuskenner, Jesusliebhaber, Jesusnahe Menschen. Ich glaube, es geht um Jesus. Und das würde ich mir wünschen, dass das für unsere Kirche erkennbar ist. Dass wenn wir über unsere Kirche reden, dass wir dann von Jesus reden. Ich bin kein Weinkenner. Ich bin kein Kunstliebhaber. Aber ihr wisst alle, dass ich Geocacher bin. Ich bin einer, der mit digitalem GPS durch die Landschaft geht und Schätze sucht, die andere dort versteckt haben, um mich dort einzutragen. Wisst ihr, wenn man Geocache-Liebhaber ist, dann redet man davon. Dann praktiziert man das. Ihr wisst alle, dass ich dann und wann gerne belgisches Bier trinke. Nicht, weil ich Alkoholiker bin. Im Gegenteil, ich habe die zerstörerischen Auswirkungen des Alkohols kennengelernt, als ich bei der Heilsarmee und mit Alkoholikern gearbeitet habe. Und ich habe jahrelang keinen Alkohol getrunken. Und ich finde einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol sehr wichtig. Aber ich finde, belgisches Bier ist einfach gut. Und davon trinke ich dann auch nur eine Flasche. Aber wenn ich belgisches Bier liebe, dann rede ich davon. Immer mal wieder. Und wisst ihr, ihr wisst alle, dass ich gerne Kaffee trinke, weil ich davon rede. Christen sind Jesuskenner, Jesusliebhaber, Jesusnahe. Das heißt, dass wir davon reden, wer Jesus für uns ist. Und ich glaube, dieser Bezugspunkt Jesus, der ist so wichtig. Und dass wir das auch bei diesen Zwölfen sehen. Denn keiner dieser Zwölf ist ein überragender, von Frömmigkeit glänzender Star gewesen oder geworden. Als Jesus gefangen genommen wurde, haben sie sich alle vom Acker gemacht. Als Jesus gesagt hat, ich werde am Kreuz sterben, hat Petrus sich als so ein Felsenkopf erwiesen. Petrus heißt ja Fels, oder? So als so ein Betonkopf, der nicht begreift, dass es Gottes Wille ist, hat gesagt, nein, Jesus, das soll nicht passieren. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, geh weg mit dir, Satan, du willst nicht das, was Gottes Wille ist. Jesus war nicht immer das Fundament, das stabile Fundament der Kirche. Jesus war der, der Jesus dreimal verleugnet hat und sogar verflucht hat. Petrus. Petrus. Sehr gut. Einfach widersprechen, wenn ich so ein Seich sage. Petrus war derjenige, der Jesus dreimal verraten hat und verflucht hat. Und zu diesen Zwölfen gehört auch Judas Ischariot, der, der ihn verraten hat. Aber sie alle mit ihren Macken und Kanten, mit ihren Fehlern, die sie tun, sind von Jesus eingeladen, bei ihm zu sein. Von ihm zu lernen. Für mit ihm unterwegs zu sein. Jesus wird zum Vorbild. Und wisst ihr, diese Berufung ist Auszeichnung, aber sie ist auch Herausforderung. Denn im Umfeld unseres Textes lesen wir ja gerade, was die Menschen über Jesus sagen. Und dann ist es nicht so einfach, mit Jesus unterwegs zu sein. Eben, Jesus ist auf der Abschussliste. Pharisäer, Anhänger von Herodes, wollen, dass er beseitigt wird. Seine Familie kommt als nächste Gruppe, und das kann ich hier mal einzeichnen, ich versuche es zumindest symbolisch, von seinem Vater lesen wir nichts, aber vielleicht die Mutter mit den Kindern. Die Familie kommt und sagt, als er wieder nach Hause gegangen ist und wieder die Menschenmenge gekommen ist, so diese große Masse, die zwar interessiert ist, aber nicht so noch ein bisschen unentschieden, die bedrängen ihn so stark, dass er gar keine Zeit zum Essen hat. Und dann heißt es, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Jesus ist wahnsinnig geworden, haben seine engsten Familienmitglieder gedacht. Sie standen dann vor dem Haus und schickten jemand, um ihn zu rufen. Und Jesus ist dann nicht gekommen. Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber Jesus ist bleibender Bezugspunkt. Und das bedeutet, dass es auch schwierig werden kann. Jesus ist, das haben wir vorhin schon gesehen, von den Schriftgelehrten, die da gekommen sind, ich versuche das da mal zu zeichnen. So. Ich hoffe, das gilt als Schriftrolle. Die Schriftgelehrten sagen, Jesus ist vom Teufel besessen. Er ist im Bund mit dem Teufel. Das war kein einfaches Umfeld, wo Jesus diese Jünger berufen hat. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass Menschen dass diese Jünger bei ihm bleiben sollen. Sie sollen von ihm lernen, wie man mit dieser Feindschaft umgeht. Sie sollen von ihm lernen, was es heißt, in Gottes Auftrag unterwegs zu sein. Aber Jesus ist für diese 12 Jünger nicht nur bleibender Bezugspunkt, sondern er ist auch Auftraggeber. Jesus ist auch Auftraggeber. Und ich finde es so spannend, was da gesagt wird. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Das passiert dann in Kapitel 6 vom Markus-Evangelium, dass sie tatsächlich gehen. Und da wird auch berichtet, dass sie heilen, dass hier die Heilung nicht steht. Das ist wahrscheinlich einfach, weil Markus das jetzt so zusammengefasst hat. Das heißt nicht, dass sie nicht auch den Auftrag haben zu heilen. Aber die Jünger sind nichts anderes als der verlängerte Arm Jesu. Sie sind in seinem Auftrag unterwegs. Sie sollen seine Botschaft weitergeben. Sie sollen eigentlich nichts anderes machen als das, was er auch tut. Menschen aus der Gefangenschaft des Teufels befreien. Menschen zu Gott führen. Menschen heilen und ihnen Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zeigen. Menschen Vergebung zusprechen. Menschen von der Wirklichkeit Gottes erzählen und dass ihnen Jesus Gott doch nah ist und nicht weit weg. Dass in Jesus Gott kennenlernbar, erkennbar ist und nicht auf Distanz bleibt. Dass in Jesus Gott auf diese Welt gekommen ist. Sie sind sein verlängerter Arm. Und Jesus setzt die Prioritäten, die für sie gelten. Es ist seine Botschaft. Es sind seine Taten, die sie vollbringen sollen. Es ist seine Vollmacht, mit der er sie ausrüstet. Und wenn wir das hier so sehen, ich habe das versucht bewusst so zweiteilig zu machen, die große Masse ist vielleicht irgendwo hier zwischendrin, oder die Menschen, die einfach kommen, um Heilung zu erleben, um seine Predigten zu hören, die ihn bedrängen, aber die nicht zu seinen Jüngern gehören, die gibt's auch. Die gibt's auch heute noch. Menschen, die am Rand stehen und sagen, ja, Jesus war interessant, aber sich nicht tiefer auf ihn einlassen. Nicht bereit sind, das, was er über sich selbst sagt, für sich selbst gelten zu lassen. Aber man merkt, so langsam aber sicher bilden sich zwei Gruppierungen. Es gibt eine Gruppe, die mit Jesus zusammen unterwegs ist, nah bei ihm sind, von ihm lernen. Und es gibt eine Gruppe, die gegen ihn arbeitet, die eher außerhalb sind. Es gibt die Innen und es gibt die Außen. Und so wird Jesus auch zu einer Gründer einer neuen Gemeinschaft. Jesus ist Gründer einer neuen Gemeinschaft. Die Zwölferzahl, dass Jesus 12 Jünger beruft, das ist ja nicht zufällig, sondern 12 Stämme Israels gab es. Diese Zwölfergruppe, diese Volksgemeinschaft Israel bestand, kam ja aus den 12 Söhnen von Jakob. Und die Zwölfergemeinschaft spiegelt sich in der Jüngerzahl wieder. Und Mose hat den Auftrag bekommen, aus jedem Stamm einen Oberhaupt auszuwählen, die ihm dabei helfen sollen, dieses Volk zu regieren. In 4. Mose 1 kann man das nachlesen. Und so ruft Jesus 12. Und als Judas Ischariot Jesus verraten hat, lesen wir in Apostelgeschichte 1, dass wieder einer nachgewählt wird, weil es um 12 geht. Jesus beansprucht mit dieser Zwölferzahl eine neue Gemeinschaft zu gründen. Nicht die Kirche als Institution, sondern die Nachfolger Jesu als Bewegung. Eine Bewegung, wo Menschen im Auftrag Gottes miteinander und füreinander da sind. Eine Bewegung, die sich zwar unterscheidet, die sich aber nicht zurückzieht, sondern die immer wieder in diese Gruppe hineingeht, sich auseinandersetzt mit den Gegnern Jesu, mit denen, die scheinbar gleichgültig sind, Jesus gründet eine neue Gemeinschaft, eine neue Bewegung. Und die ist nicht gegen die natürliche Familie gerichtet. Vielleicht erschrecken wir, wenn wir lesen, was Jesus da sagt, als die Familie kommt und sagt, lieber Jesus, komm doch nach Hause, du brauchst deine Pillen und wir müssen dich beschützen. Du bist ja wahnsinnig geworden. Habe ich vorhin schon vorgelesen. Und dann heißt es, inzwischen war Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen, sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihnen, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister, erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Zunächst mal, so betrachtet, war das ganz sicher ein Affront, was Jesus da sagt. Oder die Menschen in der damaligen Zeit haben das als Affront verstanden. Denn die Familie war ja eine Versorgungsgemeinschaft, war eine Lebensgemeinschaft. Familie hat füreinander gesorgt, war füreinander da. Man weiß nicht genau, warum sich die Familie Sorgen um Jesus gemacht haben. Ob sie sich gedacht haben, Jesus ist in Gefahr und wir müssen ihn schützen oder unsere Familie ist in Gefahr. Auf jeden Fall zieht Jesus sich zurück und sagt, ich bin dabei, eine neue Gemeinschaft zu gründen. Er lehnt seine Familie nicht ab deswegen. Wir wissen später, dass der Bruder von Jesus, Jakobus, in der Urgemeinde eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir wissen, dass seine Mutter bei der Kreuzigung bei ihm war und dass sie nicht gegen ihn waren. Aber Jesus hat einen weiteren Begriff von Familie. Er sagt, diejenigen, die den Willen Gottes tun, die sind mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und ich glaube, in diesem Sinn müssen wir auch Gemeinde verstehen. Gemeinde ist in gewisser Weise Gottes Familie. Gottes Familie, Menschen, die gemeinsam Jesus nachfolgen, sind Teil seiner Familie. Gemeinde ist davon gekennzeichnet, dass Gottes Wille im Zentrum steht und nicht nur der Wille der Leitung oder der Wille der Einzelnen. Das ist wiederum nicht gegen die natürliche Familie gerichtet. Es ist nicht gut, es ist nicht notwendig, wenn man Christ wird, dass man sich dann von seiner Verwandtschaft verabschiedet oder dass man sich zurückzieht, nichts mit denen zu tun hat, selbst wenn sie nicht an Jesus glauben. Nein, sondern Jesus macht die Tür auf und sagt, es braucht eine größere Familie. Und wisst ihr, je mehr Muslime in unser Land kommen, desto aktueller wird es eigentlich. Dass wir uns bewusst machen müssen, Menschen, die sich zu Jesus bekennen und aus einem muslimischen Hintergrund kommen, die verlieren ihre natürliche Familie. Und die brauchen eine liebevolle Gemeinschaft. Menschen, die sich um sie kümmern, für sie da sind. Und nochmal, Familie ist nicht zuerst nicht nur Wohngemeinschaft, oder, in der damaligen Zeit, sondern Fürsorgegemeinschaft, Lebensgemeinschaft, Versorgungsgemeinschaft, Dienstgemeinschaft. Da gab es ja keine AHV, oder? Da haben die Kinder für die Eltern gesorgt. Wenn einer behindert war und nicht arbeiten konnte, dann musste die Familie ihn versorgen oder er hat von Almosen gelebt. Familie war essentiell und dieses Bild verwendet Jesus für seine Gemeinschaft. Wir sind Brüder und Schwestern Jesu, wenn wir seinen Willen tun. Und deswegen ist Jesus Gründer einer neuen Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir das uns neu vor Augen halten müssen, wer Jesus ist, damit wir verstehen, was Christsein heißt. Damit wir verstehen, dass Jesu Auftrag auch uns gilt. Dass aber wir seinen Auftrag leben sollen, weil wir Jesus lieb haben, weil wir ihn kennen, weil wir ihm nah sind. Dass wir in seinem Auftrag seine Botschaft weitergeben, für ihn reden, seine Taten tun. Dass wir sein verlängerter Arm in dieser Gesellschaft sind. Und dass es nicht zunächst um unsere Macht geht. Und nicht zunächst um unsere Organisation und nicht zunächst um unsere Gedanken geht, sondern um Gottes Botschaft. um seinen Willen. Jesus ist. Wir werden noch Gelegenheit haben, diese Woche mehrfach darüber nachzudenken, wer Jesus ist. Und ich lade euch ein, im Anschluss an den Gottesdienst, fangt an, das Plakat zu füllen. Jesus ist bleibender Bezugspunkt, Auftraggeber, Gründer einer neuen Gemeinschaft. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du bist da. Du bist auferstanden. Du bist immer noch voller Liebe und voller Sehnsucht. Du hast immer noch eine Botschaft für die Menschen unserer Zeit. Du bist immer noch gnädig und liebevoll. Du bist immer noch daran interessiert, dass wir dich kennenlernen und bei dir sind. Du bist nah und nicht weit weg. Du bist wertvoll. Du bist prägend. Du bist identitätsstiftend und kraftgebend. Danke, Herr Jesus, für die Vielfalt, die du uns gibst. Und danke, Herr Jesus, dürfen wir dich kennenlernen. Amen.